Was ganz wichtig ist, dass sexualisierte Gewalt an Kindern in den allermeisten Fällen aufbauend passiert. Und eigentlich fast immer, die TäterInnen gehen immer sehr strategisch vor und meistens fangen sie mit leichten Grenzverletzungen an. Darum lohnt es sich auch sehr, Kinder aufzuklären oder eben auch als Erwachsene aufmerksam zu sein und eben schon bei leichten Grenzverletzungen einzuschreiten oder jemanden zu konfrontieren oder etwas anzusprechen, weil man dann eben womöglich nicht hat verhindern konnte, dass das Kind die leichte Grenzverletzung erlebt hat, was auch nicht gut ist, aber es ist vielleicht noch in der massiven Gewalt.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weisst
du? Agota Lawaye ist Expertin für sexualisierte Gewalt. In der nächsten Stunde erzählt sie mir und euch alles, was man unbedingt wissen sollte, wenn man seine Kinder bestmöglich sensibilisieren will. Danke vielmals, dass ihr euch das anhört. Dass ihr euch auch in diesem schwierigen Thema informiert und damit eben mithelft, um es den Tätern und Täterinnen möglichst schwer zu machen. Los geht's!
Vielen Eltern fällt es mega schwer, mit ihren Kindern überhaupt über Sexualität zu reden. Und dann ist sexualisierte Gewalt wie nochmal eins obendrauf. Wieso ist es so wichtig, dass wir über das reden?
Ich finde es enorm wichtig, weil ich sage dort immer, sexualisierte Gewalt ist für Kinder wahnsinnig schwierig zu erkennen im Vergleich zu, sage ich mal, physischer Gewalt, wo ja schon ein zweijähriges Kind wie intuitiv weiss, geschlagen werden, das tut weh, da gehe ich zu den Eltern oder später zur Kindergartenlehrerin oder Lehrer mich beklagen. Und sexualisierte Gewalt ist halt viel subtiler, tut sehr häufig physisch nicht weh. Oder vielleicht am Anfang nicht, bis es immer wie massiver wird. Und ich sage dort immer, es ist nicht die Lösung zum ganzen Problem oder zum die Gewalt zu vermindern, aber wenn Kinder die sexualisierte Gewalt nicht einmal erkennen, haben sie nicht einen Hauch von einer Chance, überhaupt eben zu merken, was passiert. Das, was passiert, ist nicht gut. Und ich brauche Unterstützung. Oder das ist etwas, was ich jemandem erzählen sollte.
Das ist das, was sie nicht machen, meistens zu erzählen. Ist das Realität?
Genau, also da gibt es ja auch verschiedene Statistiken dazu. Jetzt die Optimus-Studie, das ist so die neueste, was gibt für die Schweiz, die schon 10-jährig ist, aus dem Jahr 2012, aber recht eine breite Studie. Die sind zum Schluss gekommen, dass 50% nicht erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch viel mehr sind. Mhm. Und was ich dort ja auch sehr spannend finde, ist, von denen, die erzählen, erzählen über 80% an einem anderen Kind davon.
Ah, oh, okay.
Etwas genau, was ich im Buch aufnehme, einfach so das Thema, also wirklich an die Kinder gerichtet, hey, was machst du denn überhaupt? Also es kann ja auch jetzt körperliche Gewalt sein und oder sexualisierte Gewalt, aber Kinder vertrauen sich sehr häufig anderen Kindern an, weil es viel einfacher ist. Und für ein Kind, also ich sage nicht, ich will damit dem Kind, das das nicht gehört, Verantwortung übergeben, aber gleich dem Kind mal sagen, hey, was machst du denn überhaupt? Oder was ist... Was muss man denn machen, wenn ihm das eine Freundin oder ein Freund erzählt? Das finde ich wichtig. In Anbetracht der Sache, dass eben viel als ersten Schritt an ein Kind gelangen. Mhm.
Du hast gerade gesagt, im Buch, du hast ein Buch geschrieben, ist das okay? Und das wird noch in der Shownote verlinkt, ist auch bei uns im Shop erhältlich. Einfach, dass die Leute, die sich jetzt schon denken, Buch, dass die das schon wissen, das ist, wird erhältlich sein. Eben, du sagst, man muss mit ihnen darüber reden, aber wann? Also wann redet man mit Kindern über Sexualität und über sexualisierte Gewalt? Ich nehme als eine eher, also Sexualität einfach mal als positiv, ein bisschen früher.
Ja, unbedingt. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Das schreibe ich auch im Vorwort eben vom Buch. Wenn man noch nie mit dem Kind über Sexualität geredet hat, über die schönen Seiten, von Sexualität, überhaupt Sexualaufklärung, dann soll man das unbedingt zuerst machen. Also es darf wirklich nicht sein, dass man wie Sexualität nicht thematisiert und aber sexualisierte Gewalt thematisiert. Und ich finde, es muss unbedingt beides parallel immer wieder, muss ja nicht gleichzeitig sein. Und ab wann finde ich eigentlich sobald, also von klein auf, also sobald man mit Kindern Sachen besprechen kann. Und ich sage dort immer, oder ich merke immer wieder, dass Eltern so Angst haben, dass sie ein Kind traumatisieren, wenn sie das würde ansprechen mit ihnen. Oder ja, ich kann doch meinem Kind nicht über so etwas Schlimmes etwas sagen. Und dort möchte ich, wirklich die Eltern die Angst nehmen und wirklich sagen, das traumatisiert das Kind nicht. Und das sehen wir ja auch bei anderen Gefahren, sozusagen, wo wir sie davon warnen. Oder wir sagen ihnen, hey, pass auf, wenn ein Lastwagen kommt, dann kannst du sterben, wenn du unter einen Lastwagen kommst oder unter ein Auto. Wir sagen ihnen, eben, sie sollen vorsichtig umgehen mit Feuer, das Haus kann verbrennen. Also ganz viele Gefahren, wo wir ja auch uns dafür haben, eben sogar zu sagen, hey, man kann sterben, wenn man nicht aufpasst. Und so kann man auch einfach über sexualisierte Gewalt aufklären, ohne dass man Angst hat, dass das Kind nicht mehr schlafen kann oder sich nur noch Sorgen macht. Und dort plädiere ich sehr dafür, dass man es wirklich einfach ganz unaufgeregt in den Alltag eingebettet macht.
Ja, und wie du sagst, mit den Sorgen machen, eigentlich ist es ja oft so, dass wir Eltern uns sehr Sorgen machen. Also, dass für uns das eigentlich eine riesige Angst ist, dass das Kind mit dem kann in Berührung kommen kann. Und darum wollen wir es lieber nicht thematisieren, weil wir dem Kind nicht Angst machen wollen. Wie ist die Angst ja bei uns?
Ja, das denke ich auch, sicher einerseits. Und andererseits, denke ich, hat die Sprachlosigkeit, die man hat in diesem Thema, sehr viel damit zu tun, dass wahrscheinlich die allermeisten von uns ja nicht aufgeklärt wurden über sexualisierte Gewalt. Zum Teil ja oft nicht einmal über Sexualität. Also sprich, wir haben wie nicht, wir haben keine Kultur, wir sind vielleicht nicht in einer Kultur oder Familienkultur aufgewachsen, wo man darüber redet. Uns fehlen, also jetzt auch uns Eltern, uns Erwachsenen fehlen die Wörter dafür oder was sind die richtigen Wörter. Und das merke ich immer wieder, wenn ich mit Eltern rede, dass sie sagen, ja, okay, ich verstehe, ich sollte mit meinem Kind darüber reden. Aber wie? Und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, es fehlen wirklich konkrete Sätze, konkrete Aussagen. Und das ist schlussendlich wirklich auch der Grund gewesen, dass ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich möchte gerne dieser Sprachlosigkeit entgegenwirken und wirklich ganz, ganz konkret Eltern oder anderen Bezugspersonen, Lehrpersonen helfen, wie sie mit Kindern das thematisieren können.
Kannst du mal ein Beispiel geben, wie man etwas kann thematisieren kann?
Ja, ich sage dort immer, man muss wirklich, es gibt im Alltag so viele Situationen, wo es um, sag mal, im weitesten Sinn nahe Distanz geht, um Körperlichkeit geht, wo man das Thema wunderbar kann ansprechen kann. Oder ein Beispiel finde ich, das Bischeln, das Kind ist am Abend am Bischeln, vielleicht ist es noch im Alter, wo es das vor einem macht oder im Wohnzimmer. Und wenn das Kind nackt ist, kann man zum Beispiel fragen, du, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn ich dich fötteln würde? Dürfte ich das? Dann ist man mit im Thema drin, man kann schauen. Ich würde sagen, viele würden staunen, wenn ihre Kinder antworten. Oder vielleicht eben nicht das, was man denkt. Echt, ist doch klar, dass das Kind sagt nein. Und dann redet man vielleicht darüber 2-3 Minuten. Und dann ist jetzt bist du schon angelegt. Und dann kann man sich wieder anderen Themen zuwenden. Hat aber eine wahnsinnig wichtige Botschaft am Kind mitgegeben. Und zwar, das darf die auch ich als Mami zum Beispiel darf die nicht fütteln. Das darf man nicht. Das dürfen auch andere nicht. Das Kind hat etwas gelernt, es ist unaufgeregt, es ist nicht, hat ihm nicht Angst gemacht und man kann sich schnell wieder einem anderen Thema zuwenden. Und so gibt es viele Situationen und eben, sei es umziehen, sei es duschen, sei es so Turnen, Garderobe bei Kinderärztin wo ja, oder Kinderarzt, wo ja dann tatsächlich auch vielleicht im Intimbereich das Kind anschaut, wieso dürfen die das, wieso dürfen das andere nicht. Ja, natürlich das Thema, je nachdem, wenn sie schon ein Handy haben, mit Chatten, mit Pornografie. Also es gibt so viele Themen, die eigentlich alltäglich präsent sind. Und ich wirklich dafür plädiere, lieber 5 Minuten pro Woche zu thematisieen, als so einmal im Jahr ein 3-stündiges Gespräch und dann in 3 Jahren erst wieder.
Ja, vor allem, wo ich mir überlege, wie mein 6-jähriger Sohn jetzt die Aufmerksamkeit spannen, relativ auch klein noch ist, mit 3 Stunden Gespräch kommst du nie da nicht.
Ja, nein, und ich finde, und das schreibe ich tatsächlich auch im Buch, also im Vorwort, lieber nehmen wir das Buch 5 Minuten in der Woche führen oder 3 Minuten. Mhm. Und immer wieder, und man lässt sich Zeit, du schlägst einfach eine Seite auf, die das Kind anspricht, als das eben so in einem Zug durchzulesen, sind beide erschlagen und wahrscheinlich hat man eben weniger gelernt, als wenn es eben regelmässig immer wieder mal thematisiert wird.
Also so, einfach so niederschwellige Situationen nutzen, um das Bewusstsein zu schärfen. Du bist ein Kind, du hast auch Grenzen, die darfst du bestimmen und gewisse Sachen darf man nicht, eben wie einem einfach fütteln. Meine Kinder haben das, die haben so ein altes iPhone von mir zum Spielen in den Ferien oder zum Geschichten hören. Und dann haben sie angefangen, auch sich gegenseitig fotografieren, natürlich für die Blut. Und dann habe ich also gefunden, okay, weil ich das von dir schon mal irgendwo gehört habe, in einem Instagram-Post, dass ich denke, gut, das nutze ich jetzt gerade, um mit ihnen mal darüber reden, hey, was ist mit Föteli? Dürfen wir die dann noch anderen zeigen? Bla, bla, bla. Und das war irgendwie sehr lustig gewesen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist dann noch zwei, drei Mal so gekommen, eben, sie sind noch relativ jung. Wir denken, ja, das wird sich jetzt wahrscheinlich durchziehen, durch das ganze Alter, dass man das immer wieder anschaut. Was ist mit Föteli? Und ja.
Ja, und gewisse Sachen ändern sich ja auch. Klar gibt es Sachen, eben, die sind nie in Ordnung oder die dürfen vor allem Erwachsene sicher nicht machen, aber wie zum Beispiel das Kind nackt föteln. Und dann gibt es auch Sachen, die also eine nahe Distanz anbelangt, die ja auch ändern. Oder irgendwann findet das Kind eben vielleicht das München oder die Umarmung, die lang und schön war, peinlich. Oder wo ich auch finde, auch dort muss man wirklich als Eltern immer wieder dran sein und immer wieder am Thema dran sein. Und sonst, sonst verpasst man es vielleicht auch, dass man, oder wird dann grenzüberschreitend, ohne dass man das möchte. Also ja, vor einem Jahr mit meinem Ältesten geredet, er war dann 9 und dann habe ich ihn gefragt, ob es für ihn eigentlich okay sei, wenn ich ihm manchmal München gebe zur Begrüßung. Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er es dann, ob er mir es dann würde sagen, wenn er es nicht mehr okay fängt, beziehungsweise ob er das Gefühl hat, ich würde traurig werden, wenn er mir würde sagen, er möchte kein München. Und dann hat er gesagt, ja, er hat schon das Gefühl, ich würde traurig werden. Und ich dachte, ah, zum Glück habe ich es angesprochen. Zum Glück sagen, nein. Wir meinen eben, weil ein Kind sagt, man will jetzt Mami oder der Papi oder die Grosseltern, wer noch immer nicht traurig machen. Es will kein Kind, das ist etwas vom Schlimmsten. Und eben auch das. Und ich dachte, so ein wertvolles Gespräch, es hat nicht lange gedauert. Und ich war so froh, dass ich es angesprochen habe. Oder ist es mir in den Sinn gekommen, das wieder mal wie können zu deponieren. Hey, ich bin nicht traurig, ist völlig okay. Und wir können auch heute wieder aufhören mit diesen Wünschen.
Ja. Also, ja. Und eigentlich ist es auch nicht seine Verantwortung, dich glücklich oder traurig. Also, es ist so, sogar wenn er würde spüren, du bist jetzt schnell im Moment, es ist völlig okay. Also ich finde, das ist immer so. Ja, ich hatte das irgendwie auch letztens gehabt, mein Sohn fragt immer über mich, der vom Armen, weil ich so gefunden habe, so zu meinem Mann, das mit dem Konsent, das hat er schon drin. Aber, also, ob das dann in 15 Jahren immer noch so ist, ist dann die andere Frage. Aber wenn ich so denke, dann, ja, und dort auch manchmal eben zum Lernen, man darf Nein sagen und dann muss das gewahrt werden und so die Abgrenzung. Es ist wirklich so eine tägliche eigentlich Diskussion. Nein, jetzt möchte ich das nicht. Nein, jetzt eben möchtest du in Ruhe aufs WC gehen oder so und die Türen zumachen und ich komme dann nicht rein. Ich glaube, das ist vieles, was uns Eltern so ein bisschen unbewusst machen. Dann macht das Kind die Türen zu und ich komme dann aber gleich einfach schnell rein, zum fragen, ist alles in Ordnung? Obwohl wir dann sagen, eigentlich müsste ich klopfen und fragen, darf ich reinkommen? Und
Die Situation auch mit einem von meinen Kindern, wo ich wirklich ich war pressiert, ich wollte unbedingt meine Uhr noch holen, bevor ich auf den Zug gerannt bin. Er war im Bad, ich wusste, er wollte nicht mehr, dass man reingeht. Ich habe gefunden, ich gehe jetzt einfach schnell reinholen, meine Uhr, und gehe zurück und gehe wieder raus. Und er war am Abend noch hässig und dann habe ich ihm wirklich gesagt, hey, ich verstehe dich, es tut mir wirklich leid. Und das hat, ich durfte nicht reinkommen. Also das finde ich auch wichtig, dass man als Eltern auch sagen kann, hey, es war nicht okay gewesen. Und nicht sagen, ja komm, tu nicht so, ich wollte doch nur schnell meine Uhr holen, ich habe ja nicht angeschaut, sondern sagen, hey, du hast völlig recht und merci. Also, dass du darauf ewig oder daran erinnert hast, wie ich es nicht dürfen machen, das finde ich auch und wichtig. Was mir vorhin noch in Sinn ist, in der zugelassen habe, jetzt Gefühl, was oft auch passiert, ist, dass man wie auch zu hohe Erwartungen hat an ein Kind, dass es seine eigenen Grenzen selber wahren kann. Also, jetzt vielleicht auch bei dem Beispiel von jetzt meinem Kind mit dem Münchi, ich glaube, es wäre nicht okay, wenn ich von ihm würde erwarten, er sagt mir das schon, wenn er das München nicht will. Oder jetzt für viele Kinder ist es auch sehr schwierig zu spüren, was ist überhaupt, was sind meine Grenzen und wie kann ich sie wahren und das dann eben überhaupt noch können sagen. Und da denke ich auch mit dem Thema Nein sagen, ich höre immer wieder auch Eltern, die wie, schon fast frustriert sind mit dem Kind und finden, hey, hat er doch gesagt, du darfst Nein sagen, wenn mir das Kind irgendwo eine Situation wird der Schule erzählt, wieso hast du nicht Nein gesagt? Und ich finde, Nein sagen ist unschwierig. Und ich finde, die Info müssen wir den Kindern sagen. Es ist zwar, man kann sicher üben, man kann besser werden im Nein sagen, aber hey, auch für mich als Erwachsene, Nein sagen ist unschwierig. Und ich habe vielleicht fast täglich Situationen, wo ich im Nachhinein denke, wieso habe ich nicht Nein gesagt? Ich habe es nicht geschafft. Ich hocke im Bus, jemand hockt ja, Oberschenkel an mich und ich schaffe es nicht zu sagen, hey, ist mir zu nahe, sondern ich stehe lieber auf oder gehe davon oder eben mache gar nichts und einfach mit den Kindern sagen, hey, ist zwar super, also super toll, wenn du Nein sagen kannst, ist völlig okay, wenn du nicht Nein sagen kannst, weil ich finde, da ist man auch schon wieder in der Prävention drin und in dieser Thematik von Schuldgefühl, von, ja, bin ich denn selber schuld, ich hätte nicht Nein sagen können oder ich hätte nicht können sagen, dass ich das nicht will und dass das die Kinder lernen, dass das nicht ja, nie ihre Schuld ist, was passiert, egal ob sie Nein gesagt oder wie dass sie reagiert haben.
Ja, das finde ich mega wichtig, weil sonst, wenn man ihnen sagt, ich habe dich doch jetzt vorbereitet und bestärkt, dass du kannst Nein sagen, dann fühlen sie sich am Schluss noch schuldig, weil sie das nicht geschafft haben. Ja, mega wichtig.
Ja. Ja, und ich denke auch so Prävention sexualisierte Gewalt, es gibt so viel, gibt ja viele Bücher zu dieser Thematik und ich finde, also viele sind auch gut, aber zu oft ist einfach wieder der Ansatz immer der, das Kind soll einfach lernen, wo sind meine Grenzen und dann ist man wieder davon ausgegangen oder vielleicht zu lange in der Prävention davon ausgegangen, dann kann das Kind ja schon sagen, ich will nicht oder das ist mir zu nahe. Und dort finde ich, das ist einfach wie zu kurz gedacht. Und schlussendlich ist das Thema bei den Erwachsenen. Also jetzt, wo, klar, in meinem Buch geht es schon darum, wie kann ich Kinder aufklären, wie kann ich den Kindern helfen, dass sie sexualisierte Gewalt erkennen und es würde offenlegen gegenüber jemandem, aber man darf nie vergessen, das Kind ist gegenüber einer erwachsenen Person, die es manipulieren, ausnutzen oder sexuell ausbeuten, ist ein Kind chancenlos, egal wie aufgeklärt es ist, egal wie viel das ich geredet habe. Ich denke, das Beste, was man erreichen kann, ist, dass das Kind merkt, jetzt will mein Onkel mit mir duschen, aber eigentlich habe ich doch gelernt, das ist nicht okay. Und dann gehe ich vielleicht gleich duschen, aber das Kind erzählt das vielleicht am nächsten Tag jemandem, wo sie merkt, es ist nicht okay gewesen. Und das Thema aber an sich, das ist bei uns Erwachsenen. Also der Schutz, die Verantwortung für den Schutz, die können wir wie nicht abgeben. Ich kann nicht sagen, ich kläre jetzt mein Kind auf und dann passiert ihm dann schon nichts.
Ja, ja, definitiv. Ja, du redest jetzt eben gerade davon geredet, dass die manipulieren. Wer sind denn so die klassischen Täter, Täterinnen?
Also die, wenn man jetzt so die Statistik anschaut, sind die aus der Schweiz, aus Deutschland, aus die von der Weltgesundheitsorganisation, die auch Statistik rausgibt, zeigen eigentlich alle sehr ein ähnliches Bild. Man geht davon aus, dass über 90% der Tatpersonen Männer sind. Und vielleicht um die 10% Frauen. Eben zum Teil gibt es so etwa die Hälfte der Täterinnen handeln nicht allein, sondern zusammen mit einem Täter. Und dann gibt es etwa 5% Frauen, die Alleintäterinnen sind. Und ich denke, das ist auch eine Information, wo man den Kindern auch muss und darf sagen. Es sind vor allem Männer, die Täter sind. Aber es gibt auch Frauen. Also das finde ich auch ganz wichtig, weil man das den Kindern nicht sagt, erkennen sie eben womöglich einen sexualisierten Übergriff durch eine Frau, durch Mutter, Tante, Grossmutter, Lehrerin, nicht, weil sie wie denken, dass sie ja nur Männer, die das machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es wirklich auch wichtig, zu wissen. Es sind vor allem Männer und dort geht es auch darum, ich denke auch für Erwachsenenebene, nicht darum, eben alle Männer unter Generalverdacht zu stellen, überhaupt nicht, aber einfach dieser Tatsache ins Auge suchen und sagen, es ist so. Und für die Prävention ist es so wichtig, zu wissen, wo ansetzen.
Mhm. Du sagst hauptsächlich Täter, kleine Teil auch Täterinnen, aber nicht der böse, fremde Mann, der einem ins Auto reinlockt.
Genau, das ist noch so die andere ganz wichtige Statistik, dass etwa nur 3% der Täter in Fremde sind. Und auch das finde ich mega wichtig, dass man es den Kindern sagt, dass sie wissen, natürlich gibt es auch fremde TäterInnen, aber die allermeisten kommen aus dem nahen oder sehr nahen Umfeld der Kinder. Sei das eben wirklich männliche Familienmitglieder, Vater, Grossvater, Onkel, Götti oder dann wirklich neue Bezugspersonen, eine Lehrperson, ein Trainer, Trainerin, die Kinder sexuell ausbieten.
Was eigentlich noch krass ist, das fällt uns mega leicht, den Kindern zu sagen, gell, auf dem Kindesweg, du musst nicht einfach mit fremden Leuten plaudern oder mitgehen oder ihnen den Weg erklären oder weiss ich nicht was, wenn sie dich ansprechen. Vor dem sie beschützen, fällt uns leichter. Oder das sehe ich auch mal bei mir. Mhm.
Ja, ich glaube, wir haben auch in der Prävention von sexualisierter Gewalt nach Kindern auch viel zu lange nur diesen Fokus gehabt. Also, auch denen, die wir aufgewachsen sind, und ich habe das Gefühl, auch noch heutzutage, oder wir waren vor dem einen bösen fremden Mann, der kommt im Auto oder ohne Auto, wo der Schlecki anbieten will, sagt der Kind, eben, da darfst du ja nicht mitgehen, darfst schon nicht entgegennehmen. Und das finde ich nach wie vor, ist natürlich eine wichtige Info. Oder ich finde, es ist wichtig, den Kind zu lernen, wie soll sie mit fremden Menschen umgehen. Aber dort finde ich es auch wichtig, es kann durchaus so Situationen geben, wo ein Kind angewiesen ist auf eine fremde Person. Also sie fahren vielleicht, sie sind im Auto, fahren zuerst mal mit dem ÖV, es gibt eine Panne, sie steigen aus, brauchen Hilfe. Also ich finde, es ist auch nicht richtig, den Kindern jetzt nur Angst zu machen vor fremden Erwachsenen. Oh. Aber dort, wie ein verantwortungsvoller Umgang, ist wichtig. Aber wenn es um Prävention von sexualisierter Gewalt geht, dann lenkt das einfach nie an. Und ich glaube, zu dieser Sprachlosigkeit zurückkommen, die du am Anfang gesagt hast, ich glaube, die hat extrem viel mit dem zu tun. Es ist über fremde mögliche TäterInnen können wir noch reden, aber wie soll ich meinem Kind sagen, dass es eben in vielen Fällen die Väter sind oder die Onkel oder für mal Tante, das ist viel schwieriger. Mhm.
Du hast vorhin noch etwas wichtig gesagt, du hast gesagt, verhindern kann man es eigentlich nicht. Das ist noch krass, wenn man sich das so überlegt. Also das ist...
Ja, also schlussendlich verhindern könnte es ja die Tattäter, Täterinnen. Ja. Aber ich denke, oder dann könnte man ja sagen, ja, für was Prävention? Für was ist ein Buch, für was sollen wir überhaupt reden? Und da denke ich, oder was ganz wichtig ist, da haben wir jetzt noch nicht darüber geredet, dass sexualisierte Gewalt an Kindern in den allermeisten Fällen aufbauend passiert. Und eigentlich fast immer, die TäterInnen gehen ja immer sehr strategisch vor und meistens fühlen sie mit leichten Grenzverletzungen an. Und darum lohnt es sich auch sehr, Kinder aufzuklären oder eben auch als Erwachsene aufmerksam zu sein und eben schon bei leichten Grenzverletzungen einzuschreiten oder jemanden zu konfrontieren oder etwas anzusprechen, weil man dann eben womöglich nicht hat können verhindern, dass das Kind die leichte Grenzverletzung erlebt hat, was auch nicht gut ist, aber es ist vielleicht noch in der massiven Gewalt, es ist noch nicht ein lebensbestimmendes, traumatisierendes Ereignis gewesen. Und da bin ich ganz fest überzeugt, dass man dort muss ansetzen in Prävention und dort eben sehr viel. Eben vielleicht nicht alle Grenzverletzungen können wir nicht verhindern, aber wir können verhindern, dass massivere Gewalt daraus wird. Mhm. Dort plädiere ich sehr dafür, dass man eben so die leichten Grenzverletzungen, die man tagtäglich bei Kindern eigentlich beobachten kann, sei es die Mutter, die auf dem Spielplatz einfach fast Nase an Nase zu meinem Kind ist, weil es das Gefühl hat, wenn es einen Meter weiter stehen würde, würde es mein Kind nicht hören. Und dort dann wirklich zu sagen, ihr könnt ihr bitte ein bisschen weiter hinten stehen, es ist zu nahe, ist nicht so einfach. Merke ich auch bei mir, oder vielleicht der Gott oder dem Götti zu sagen, du, die Umarmung, mein Kind hat es nicht gern. Es ist schwierig, also ich hatte auch schon so eine Situation, aber ich habe das Gefühl, wird man besser, je öfter dass man es macht, oder es fällt dem immer leichter. Und es ist auch wichtig, und es ist auch für das Kind wichtig zu merken, meine Eltern, die sind verantwortlich dafür, dass andere Leute meine Grenzen nicht überschreiten. Mhm. Oder eben beim Münchi, oder das klassische Beispiel. Ich finde, man kann nicht dem Kind sagen, ja, wenn dem Grossen kein Münchi geben willst, dann sag es doch ihr. Das ist eine komplette Überforderung für die allermeisten Kinder.
Ja.
Das merkt man ja daran, wenn man denkt, okay, das muss ich es meiner Mutter sagen, wie mache ich das?
Ja.
Ich weiss, sie wird beleidigt, sie ist vielleicht noch eine andere Generation, was auch immer. Und ich finde, erst recht muss man gehen und sagen, du Mami, meine Kinder, die wollen die Münchi nicht.
Mhm. Unbedingt, ja. Aber es ist mega schwierig. Also es ist
mega schwierig,
ja.
Ja, und dort denke ich schon, wir sind einfach auch, wir leben in einer Kultur, wo wir kennen, wir machen das nicht. Oder nähe Distanz ansprechen ist nicht gang und gäbe.
Mhm.
Und ich denke, es ist schon schwierig, gegenüber Frauen das anzusprechen, wie zum Beispiel das der Grossmutter zu sagen. Und ich finde, bei Männern wird es noch mal schwieriger, weil sofort, man will ja niemandem vorwerfen, dass sie vielleicht eine sexuelle Absicht haben und mir das, also, und ich finde, viele Männer reagieren auch so, willst du mir eigentlich so etwas vorwerfen? Und ich finde, das hat nicht mit den Männern so den Einzelnen zu sein, sondern damit, dass man eben wirklich die Kultur nicht hat, dass man das einfach darf ansprechen, dass man darf darüber reden. Darum denke ich, ist sexualisierte Gewalt halt auch immer noch ein Tabuthema. Es wird nicht darüber geredet und man weiß auch nicht wie und man weiß nicht wie machen, dass die Leute das auch entgegennehmen können. Und dort haben wir sicher noch viel zu tun.
Ja, wir sind jetzt auch, wir sind ungefähr gleichaltrig, wir sind auch noch aufgewachsen mit einer gewissen Sprachlosigkeit bei den Geschlechtsteilen, oder? Also der Intimbereich, nein, ich bin nicht ganz mit der Sprachlosigkeit aufgewachsen, aber meine Generation hat vielleicht gewusst, wie das so heisst und so, aber nicht irgendwie Vulva-Penis benannt oder nicht man weiß, wie es heisst, oder man hat irgendwie Peter, Ida und Minimum ist es bei mir gewesen, das Aufklärungsbüchlein gehabt.
Ja. Ja, und ich glaube, dort jetzt im Hinblick auf Prävention sexualisierter Gewalt heisst das dann auch, dass Kinder sich auch nicht dafür haben, eben dann etwas zu erzählen, wenn es irgendwie um ihren Intimbereich geht. Und ich finde, wenn es aber einfach ganz normal ist, dass man daheim von Penis und Vulva und Vagina und was auch immer redet, dann ist es vielleicht für das Kind auch einfacher, das dann so zu benennen. Mhm. Und ich denke, die Sprachlose, also bei mir ist es wirklich einfach unten, also es hat Schnäbis, es hat das Geheißen, Familie, meine Brüche und bei mir und meiner Schwester hat es wirklich keinen Namen gegeben für das da unten.
Ja.
Und ich finde dort, also habe ich auch gemerkt, als ich Kinder habe bekommen, jetzt sind wir wirklich müssen angewöhnen, irgendwie bei meinen Söhnen ist es so normal gewesen, beim Wickeln zu sagen, ja, und jetzt muss ich die Schnäbi putzen. Und dann habe ich gemerkt bei meinen Töchtern, ja, jetzt tue ich die putzen. Statt zu sagen, ich tue die jetzt eine Vulva putzen oder die Vulva-Lippen. Und wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich muss das auch üben. Und jetzt unterdessen, nach all diesen Jahren, ist es so normal und finde ich auch das Wort Vulva, das ich vor 15 Jahre auch einfach nicht in meinem Sprachgebrauch hatte, finde ich auch normal. Und so denke ich, können ja wir Erwachsene eben sehr viel dazulernen.
Ja, mega. Ich habe nur Söhne, darum habe ich gedacht, eben, ja. ich hätte da auch noch mehr müssen üben müssen. Also ich tue es jetzt mit Ihnen natürlich oft besprechen, oder wenn sie jetzt Kinder da ankommen, jetzt zum Baden im Sommer oder so, dass die irgendwie manchmal, wenn sie viel Blut baden wollen, einfach das irgendwie besprechen. Du darfst, wenn du interessant findest, wie es bei ihr aussieht, dann musst du zuerst fragen, ob du darfst schauen. Ja, ich finde, aber für sie ist das irgendwie wie easier mittlerweile, aber auch, weil ich merke, eben, ich muss mich wahnsinnig zwingen, mittlerweile nicht mehr so, um offen damit umzugehen, um auch bei mir benennen, wenn ich in der Dusche bin und sie liegen auf meinem Badzimmerboden rum und so. Ja, aber ich glaube, das ist wie unsere Arbeit, dass wir dort einfach müssen.
Ja, und ich merke so, ich tue ja viel so Eltern-Eben oder Elternveranstaltungen oder also für Fachpersonen, Lehrpersonen Weiterbildungen geben und sage das Wort Penis und Vulva einfach sehr oft, weil es halt, also und ich merke einfach, je nachdem, aber zum Teil zuckt das Publikum zusammen und einfach so nach eineinhalb Stunden schon ein bisschen weniger und dann denke ich, aber dann habe ich ja schon etwas erreicht. Und es ist halt ungewohnt. Für unsere Generation, für die allermeisten von uns, ist es einfach ungewohnt. Mhm. Und vielleicht dort noch ein Beispiel, gleich auch zum Zurück auf sexualisierte Gewalt, dass ich mich erinnere, einmal Eltern begleitet, die haben ja lange bei Opferhilfe gearbeitet, die ausschließlich Betroffene von sexualisierter Gewalt, Kinder und Erwachsene, beraten. Und dann sind Eltern gekommen und haben eben gesagt, ihre glaub, 4-5-jährige Tochter hat ihnen erzählt, dass ein Bub, der bei ihnen auf dem Hof hat gewohnt, ein Jugendlicher, also wesentlich Eltern, hat sie am Fudi angelenkt. Und er habe ich ein bisschen nachgefragt, ja, wie denn genau? Und dann haben die Eltern gesagt, das Problem sei, das Mädchen es nicht näher erklären und sie haben eben mit dem Mädchen noch nicht darüber geredet, was wie heisst im Intimbereich. Und Fudi sei einfach so der Name für alles.
Ja.
Also
ja.
Von wirklich Po bis zu Vulva, Ungedüre, Vagina, was auch immer als Venushügel. Und das war ein Problem gewesen, also dort wirklich herauszuzwingen, was ist es, was ist normal Unterschied. Ja, hat der Bub, wo sie die Hose an hatte, für die Tätsch gegeben, was auch nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist einfach nicht nochmal etwas anderes, als jetzt wirklich zum Beispiel eine Vulva angelenkt. Und dort habe ich auch gemerkt, also man würde nie sagen, ah, mein Kind ist erst 4, ich habe jetzt noch nicht gelernt, was der Unterschied zwischen Fuss und Hang ist, oder dass der Fuss wirklich Fuss heisst, sondern wir sagen einfach all dem da bei.
Ja.
Oder unbedingt, das machen wir wie auch nicht. Und dort finde ich genauso selbstverständlich, müsste es bei allen Wörtern sein und eben auch im Intimbereich, dass die Namen haben und die kann man ganz normal brauchen. Und dort finde ich es auch noch wichtig, dass man eben nicht nur so die Verniedlichenden, eben nicht zum Glück sagt Penis. Das heisst nicht, dass das Kind nicht das Wort Schnäbi darf kennen und soll kennen und darf brauchen, aber dass es wie auch die korrekten Begriffe hat, wo es dann vielleicht auch einfacher macht, gegenüber Erwachsenen die dann zu erwähnen, als so die kindlichen Begriffe.
Mhm. Und du hast ja gesagt, eben die Täter, Täterinnen haben so Strategien, wo sie dann langsam vorgehen. Ist das dann auch für das Kind je länger schwieriger, zum das irgendwie jemand anderem zu erzählen?
Ja, weil sie natürlich manipuliert werden dahingehend. Oder ich denke, bei sexualisierten Übergriffen an Kindern ist es jedem Täter Täterin völlig klar, ich darf nicht verwünscht werden. Das ist wie, das geht nicht. Das, ja, und da gibt es sehr viele Strategien und es sind wirklich, also eben, ich habe hunderte von Fällen begleitet und in all diesen Fällen können wir wirklich alle Kategorien nacheinander, alle Strategien abhäkeln, weil sie wirklich angewendet worden sind. Da dazu gehört zum Beispiel, dass dem Kind immer gesagt wird, das, was wir machen, dann bist du eigentlich selber schuld. Mhm. Ich habe ein Beispiel von einem Mädchen, das zu uns ist gekommen, zur Opferhilfe damals und also die ist mit der Schulsozialarbeiterin gekommen, weil sie zuerst bei der Schule hat offengelegt. Sie hat nicht wollen, dass die Eltern erfahren. Und dann hat die Schulsozialarbeiterin mit ihr abgemacht, okay, als Zwischenschritt gehen wir jetzt zusammen zur Opferhilfe und dort schauen wir, wie wir deine Eltern involvieren können. Weil es wie klar war, also der Täter war das Familienmitglied gewesen, aber nicht die Eltern. Und es war klar, man kann das nicht ohne Eltern angehen. Und da ist sie dann bei mir gehockt und ich habe sie gefragt, was wäre denn so, wieso möchtest du deinen Eltern nicht sagen oder was ist denn deine Angst? Und dann hat sie wirklich gesagt, ihre Angst sei, dass, wenn sie das den Eltern erzählt, dass sie eben auch nicht mehr zu ihm darf gehen. Und sie gehen aber sehr gerne zu ihm, sie machen immer sehr vielfältige Sachen, das Mädchen ist zum Beispiel sehr gerne geritten und sie hat dann auch immer, er ist in der Nähe von einem Reithof, er ist auch immer mit ihr reiten. Und ich finde, es zeigt wahnsinnig gut auch den Loyalitätskonflikt auf, den die Kinder drinstecken, oder meistens sind die Täter eben nicht der fremde, böse Psychopath, sondern vielleicht eben der liebe Götti, der ganz viele unschöne, fältige Sachen macht mit dem Kind. Natürlich strategisch auch sehr geschickt, eben apropos Strategie. Und das macht es für die Kinder natürlich sehr schwierig, dort irgendwie daraus rauszukommen. Und es ist mir so geblieben, wie sie wirklich gesagt hat, eigentlich möchte sie gerne weiterhin zu ihm gehen, sie möchte weiterhin und mit ihm dürfen gehen, reiten, sie möchte einfach nicht mehr duschen müssen oder nach dem Reiten. Das ist eben dann so das, was zu den Übergriffen ist gekommen. Und eine andere Strategie, und das hat das Mädchen auch sehr klar gesagt, ist auch so, den Kindern zu sagen, eigentlich bist du die Schuld an dem, was wir machen. Und ihr hat er dann aber auch gesagt, ja, wenn du nicht immer reiten willst, dann müssten wir ja nicht immer duschen. Weil du ja immer reiten willst, dann müssen wir duschen. Und immer der Dusche passt. Also ist das halt normal, dass man das so macht. Mhm. Und auch dort denke ich, oder wenn das Kind aufgeklärt wäre und hätte gewusst, das ist nicht normal, dann hätte sie es vielleicht schon ein bisschen früher, vielleicht schon ein halbes Jahr früher erkannt. Oder eine andere Strategie ist halt wirklich dem Kind zu sagen, wenn du, also die Erpressung, Drohung, so wie du das jemandem erzählst, dann passiert, wenn du das deinen Eltern erzählst, dann kommst du in ein Heim oder dann werden sie mega hässig sein auf dich oder sie werden dir eh nicht glauben oder halt wirklich auch so Drohungen wie dann bringe deine Katze um oder ein Haustier, also was auch immer. Und wo halt auch wirklich mächtig ist, wenn sie Kind. Oder? Ja, völlig. Und ich nicht vergessen, es ist die sind da in einem riesen Dilemma drin, weil auch ja nicht, also viele Kinder oder Betroffene sagen auch, ich einfach nicht will, dass die Mami oder meine Papi traurig wird, ich habe nicht will, dass sie sich Sorgen machen, ich habe auch nicht will, dass eben der Täter ins Gefängnis muss, weil man hat ihn ja echt gern, also es sind ganz viele Faktoren, die natürlich der Täterin sehr kann ausnutzen kann.
Was ich mir aber auch noch schwierig vorstelle, wenn ein Kind kommt und sagt, dass ihm sexualisierte Gewalt widerfahren ist, würde ich jetzt als Mutter natürlich im ersten Moment hässig und wütig werden. Also ich hoffe, dass ich nicht als allererstes Mal würde zweifeln, was leider illusorisch wäre, dass ich vielleicht nicht im ersten Moment, also weil ich es einfach nicht würde wahrhaben, sagen, du hast das sicher falsch verstanden, oder? Also, nein, ich hoffe nicht, dass ich so reagiere, aber es ist, ich glaube, natürlich, dass man im ersten Moment einfach das weg haben will.
Ja, und da denke ich, da können wir jetzt ganz viele Sachen sehen zu dem, was du sagst. Einerseits denke ich, dürfen wir uns alle nicht überschätzen, oder höchstwahrscheinlich, falls uns das mal passiert, dass unser Kind kommt, dann ist die beschuldigte Person in dem Moment oder der Täter sicher jemand, den wir kennen, den wir genauso gut kennen und genauso nächste meistens wie das Kind. Und das macht das Ganze schon mal schwierig. Es macht es schwierig, das überhaupt zu glauben. Ich denke, ich höre sehr, sehr häufig von Eltern, die mir sagen, ja, aber wenn mein Kind mir so etwas würde sagen, natürlich würde ich es glauben. Also man kann's, und nachher kommt das Kind und sagt, ja, der Grosspapi stichert mich aber zwischen den Beinen beim Gute-Nacht-Geschichtchen lesen. Und schon merkt man, Ja, aber bist du sicher? Also ich glaube, eben, dort dürfen wir uns selber wie nicht überschätzen. Und dort denke ich immer, was das Wichtigste ist, dass man das sich anlässt, dass man sich gleich ganz Mühe gibt und wie auch sich bewusst ist, Kinder lügen nicht, wenn es um so Sachen geht. Und dass man sich dann wirklich externe Hilfe sucht. Also das sage ich wirklich auch bei mir. Ich habe noch so eine Fachexpertin sein für sexualisierte Gewalt an Kindern. Wenn es von meinen Kindern zu mir kommt, ich wäre komplett überfordert. Ja. Und das, was ich aber noch wüsste, okay, es gibt Opferhilfestellen, da kann man anrufen, schreiben, anonym oder nicht anonym. Ich kann mal schildern, also das hat mein Kind gesagt. Und dann mal schauen, wie die uns einschätzen, was sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann. Und ja. Aber ich denke wirklich, am Kind glauben ist enorm wichtig. Und es gibt sehr viele Fälle, also ich habe wirklich viel Betroffene begleitet, wo man ihnen eben nicht geglaubt hat. Und wodurch dann das Trauma einfach wirklich nochmal viel, viel grösser ist worden. Und viele haben gesehen, natürlich leiden sie darunter, was ihnen, also an den sexualisierten Übergriffen, an denen haben sie sehr lang, oder sie sind vielleicht jahrelang dran, oder ein Leben lang dran, die zu verarbeiten. Aber noch fast schlimmer sind die Reaktion von den, eben meistens den nächsten Leuten. Und das nicht glauben, das nicht ernst nehmen, das eben nicht handeln. Und dort, finde ich das Glauben extrem wichtig. Kinder lügen nicht, wenn es um sexualisierte Gewalt geht.
Und wütig und traurig werden, nur im Sinne von, also dem Kind wie ganz klar machen, ich bin nicht auf dich und du bist nicht verantwortlich für was jetzt mit mir passiert. Es ist super, dass du mir das gesagt hast.
Ja, also ich denke, es ist wie sehr verständlich und menschlich, dass man wütend wird. Ich sage dort immer, wenn man es schafft, das am Kind nicht zu zeigen, dann macht man einem Kind einen grossen Gefallen. Mhm. Oder für ein Kind, das Kind will eben genau nicht, dass man traurig ist, das Kind will nicht, dass man wütend ist auf die Person, die eben das Kind gleich immer noch gern hat, auch wenn es einfach die Übergriffe nicht möchte haben. Und wenn man es dort schafft, wie vielleicht für die 4 Stunden ruhig zu bleiben und halt nachher rennen oder schreien, also tut man dem Kind einen grossen Gefallen. Und wenn es dann halt gleich nicht anders geht oder wenn halt gleich Tränen laufen, finde ich es sehr wichtig, dass man dem Kind wirklich sagt, hey, ist mega, mega toll, hast du mir das gesagt und mega mutig, ich bin stolz auf dich, ich bin jetzt traurig und ich weiß jetzt auch nicht, was machen, aber es ist okay und ich kann mir Hilfe holen. Also, dass man dem Kind wie auch sagt, hey, ich bin erwachsen, musst du nicht Sorgen machen. Ich bin 40, ich weiss, wenn ich traurig bin, dann kann ich mir Hilfe holen. Das ist nicht, also so ein bisschen, man kann den Stress im Kind nehmen, oh, jetzt weiss die Mami ja gar nicht mehr, was machen. Oder es ist nur noch traurig, dass man wirklich sagt, hey, ich weiss, was ich muss machen. Weiss man nicht, also, wenn mich etwas stresst. So. Und was ich noch als Letztes, was ich das Gefühl habe, was sehr hilfreich kann sein, ist, oder oft hat man ja so das Gefühl, wenn es darum geht, ja, habe ich Zweifel oder kann ich das dem Kind überhaupt glauben, dann überlegen dann viele, ja, aber mein Kind hat doch immer eben zu ihm wollen. Also jetzt zum Täter. Es kann doch nicht sein, dass dort so schlimme Sachen passiert sind. Es hat doch freiwillig gesagt, ich möchte dort hingehen. Und dass man dort sich wirklich auch bewusst ist, eben in welchem Konflikt oder Loyalitätskonflikt die Kinder sind. Und dass das häufig auch einfach die Überlebensstrategie ist von den Kindern, halt gleich sich nichts anzumerken, gleich weiterhin eben ein fröhliches Kind zu sein. Also es kann auch sehr viele Kinder wissen, oh, ich darf mir nichts anmerken, sonst passiert ja etwas Schlimmes. Und dass man nicht irgendwie wie das Verhalten vom Kind im Fall davon vorwerft oder dass das nicht Zweifel auslöst.
Mhm. Ja, und ich finde das mit dem Glauben, ich hatte einmal so einen Fall gehabt, wo mein jüngerer Sohn noch nicht ganz eins war. Ja, nein, stimmt nicht. Er muss älter sein, weil er hat schon ein bisschen reden. Dann war es wahrscheinlich irgendwann zwischen 1 und 2 gewesen, wo er etwas von wegen Penis, das Wort hat er dann schon kennt, irgendwie erzählt hat. Ich glaube, beim Wickeln selber hat er irgendetwas gesagt. Er hat den Namen von einer Betreuerin gesagt in der Kita und hat gesagt, hat er nicht gern. Also irgendwie den Namen und Penis habe ich nicht gern. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, okay, Mist, was ist da los? Und dann natürlich wie versucht, ah nein, das ist sicher, weißt du, so, es ist dann so, das ganze Karussell läuft ab im Kopf, das ist sicher nicht, bla bla bla, ja, es wäre jetzt blöd, etwas zu sagen, und ich wollte doch denen nicht, eben, dann läuft so das ab, ich wollte doch denen nicht unterstellen. Und dann habe ich irgendwie mega lang mit mir gedacht und habe wie gemerkt, ja, aber eben, das ist jetzt genau so ein Fall. Natürlich wollte ich ihnen nicht unterstellen, aber ich glaube ihm, dass irgendetwas war, was ihm nicht gefällt. Er hat bis dort nie irgendetwas einen Mucks gemacht oder weißt, irgendwie komisch reagiert beim Wickel oder irgend so etwas. Und dann habe ich wirklich, ich bin dann zu der, also nicht zu ihr persönlich gegangen, sondern zu der Leitung von der Kita und gesagt, was ist die Äußerung passiert? Ich tue weiterhin mit ihm darüber reden, dass wir schauen können. Und dann habe ich nachher auch, also sie hat sich dann wirklich, ist nachher nie mehr das Problem, er hat nichts gesagt, er hat aber ab und zu dann immer mal wieder gesagt, jetzt wollte ich gerade nicht, dass der mich wickelt, jetzt wollte ich gerade nicht, dass die mich wickelt, aber völlig, und dann ist dann wieder gut gewesen, also ich glaube, und dann haben sie immer, ich bin gekommen und habe gesagt, ja, heute wird er nicht von dieser Person gewickelt werden. Das ist dann alles immer wirklich so gemacht worden, sie haben immer gesagt, ja klar, kein Problem, aber ich habe dann gleich eigentlich nachher gefunden, ey, wie verrückt ist es, dass ich so Mühe hatte, das einfach mal anzusprechen und zu sagen, es ist irgendetwas gewesen, könnt ihr es bitte im Team besprechen? Mhm. Ist, wir haben so Angst davor, irgendwie Leute auf die Füße zu stehen.
Ja, total. Und ich denke, was, halt, was man häufig auch, ob bewusst oder unbewusst macht, der erzählt einem das Kind so etwas und dann überlegt man sich, okay, ist es möglich, dass da eine sexuelle Absicht dahinter sein könnte? Oder irgendeine Übergriff, eine Grenzverletzung oder nicht. Und dort verwette ich ganz viel darauf, dass man in den allermeisten Fällen natürlich zum Schluss kommt, nein, auf keinen Fall, sicher nicht bei dieser Person. Und das ist sicher ein Missverständnis. Und dann entscheidet man sich dann, nichts zu sagen. Oder? Und ich, darum finde ich es super, es schreckt trotzdem auch den Gedanken auch gleich entschieden, das zu deponieren, weil ich finde, das braucht es. Es muss normal werden, dass man das kann sagen kann. Nicht, weil man irgendeine sexuelle Absicht irgendjemandem unterstellen will oder eine Grenzverletzung, sondern einfach, weil man das Kind ernst nimmt. Und wer weiß, vielleicht ist ja wirklich etwas vorgefallen, wo für das Kind nicht gut war, wo man eben ganz unaufgeregt kann besprechen kann. Und ich finde dort, was ich schon auch wichtig finde, ist, dass man, also jetzt je nach Alter vom Kind, aber wenn das Kind etwas in die Richtung sagt, dass man schon auch nachfragt. Also zum Teil gibt es wirklich auch Sachen, wo jetzt nicht im Sinn von das Kind lügt, überhaupt nicht, sondern ein Missverständnis. Also vielleicht erzähle ich ein Beispiel jetzt von uns. Ich habe ja 4 Kinder und meine 2 Eltern haben einen anderen Vater. Also ich bin mit meinem Partner zusammen, habe mit ihm 2 Kinder und mit meinem Ex-Mann meine 2 älteren Kinder. Und das ist schon ein paar Jahre her, hat mein eigenes Kind gefragt, also mein jetziger Partner, der nicht der Vater ist, gefragt, du, wenn du dir am Schnäbi reibst, wird das auch steif oder wird das auch hart? Und dann hat mein Partner gesagt, ja, das sind bei Erwachsenen auch so. Und dann ist irgendwie ein paar Tage später ist eben der, mein Sohn zum Vater und hat dort erzählt, oh Papi, übrigens, wenn sich der David am Schnäbi reibt, dann wird es steif. Und ich meine, es ist sehr klar, also er ist schon 5-6, also im Alter, wo er das ganz klar sagen konnte. Ja. Bilder gehen, also verständlicherweise, ich bin auch extrem dankbar meinem Ex-Mann, dass er das ernst genommen hat, und ich gesagt, okay, und mir auch angerufen und er gesagt, du, so gesagt, eben das gesagt. Und ich bin auch dort dabei in dieser Situation und ihm das so können klären. Aber ich habe dann, also mein Ex-Mann gesagt, red nochmal mit ihm, frag doch ein bisschen nachher, dass ich auch noch erzählen kann, die Situation, wie das gekommen ist. Und dort finde ich es schon wichtig. Und eben da hat mein Sohn überhaupt nichts gelogen. Es hat alles gestimmt an dem, was er sagt. Aber statt dass man jetzt entweder das abtut und ignoriert oder ein komisches Gefühl bekommt und es nicht anspricht, finde ich unbedingt nachher Fragen ansprechen. Beim Kind gleich auch fragen, du wieder genau. Und nicht im Sinne von suggestiv, sondern wirklich, zum wirklich wissen, hey, ist jetzt das, ja, denke ich, die richtige Richtung oder löst sich das vielleicht auf?
Ja, dort ist der Kontext total dann klar gewesen. Eben, wenn man den versteht, ist es so, okay, gut. Aber genau. Ja,
und ich denke dort schlussendlich und lieber eben einmal mehr vielleicht auch ein komisches Gefühl haben oder irgendeinen Verdacht oder ein komisches Bauchgefühl ansprechen als einmal zu wenig. Mm. Und ich finde, ich würde mir so fest wünschen, dass dort auch niemand irgendwie beleidigend oder wütend reagiert, im Sinne von, was du mir eigentlich vorwerfen, mein Partner wird, sondern, hey, merci vielmal, dass du das ernst genommen hast, das Kind. Oder?
Und ja, und vor allem, es passiert ja. Also,
es passiert, weil wir haben alle das Gefühl, es passiert nicht bei uns.
Ja.
Und das kann wie nicht sein. Oder wenn man die Zahlen anschaut, über die haben wir noch gar nicht geredet, also es ist davon auszugehen, dass mindestens jedes 7. Kind sexualisierte Gewalt erfährt, irgendwann im Verlauf von seiner Kindheit. Also es sind enorm hohe Zahlen. Bei den Mädchen sind es jedes 4., bei den Buben jedes 10. Also es sind doppelt so viele Mädchen betroffen als Buben. Das heisst, es ist wie nicht möglich, dass wir nicht betroffene Kinder kennen. Und es ist leider auch nicht möglich, dass wir nicht auch Täterinnen kennen. Und ich denke, dort Und das muss man wie zulassen, weil sonst, dass man überhaupt keine Prävention machen kann, das Thema annehmen, wie realisieren, okay, die Zahlen, die sind real und die stimmen und das passiert auch in meinem Umfeld, auch wenn ich es nicht weiss.
Gibt es dann auch Kinder, eben du sagst jetzt gerade häufiger Mädchen als Buben, gibt es sonst irgendwelche Kinder, die besonders gefördert sind oder kommt das gar nicht davon?
Ja, also ich finde grundsätzlich ganz wichtig, dass man weiss, es kann jedes Kind treffen, also dort eben, egal wie mutig, aufgeweckt, extrovertiert, was auch immer ein starkes Kind ist, eben gegenüber einer manipulativen, erwachsenen Person haben Kinder keine Chance. Gleichzeitig gibt es Risikofaktoren. So die wichtigsten sind, dass man leider weiss, dass beeinträchtigte Kinder oder Kinder mit Behinderungen viel häufiger, also wirklich sehr viel häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Und das finde ich immer sehr traurig, dass man gleichzeitig auch weiss, dass man Kindern mit Behinderungen auch weniger Glauben schenkt, wenn sie es dann offenlegen. Also nicht nur erleben sie es häufiger, sondern man glaubt es dann ihnen nicht. Ein anderer Risikofaktor ist Vernachlässigung. Halt das Kind, das vielleicht daheim zu wenig Liebe, Fürsorge, Zuneigung bekommt, ist dann vielleicht auch vielleicht ein bisschen einfacher zu manipulieren mit eben viel Liebe und Zuneigung von einem Täter. Und der dritte Risikofaktor sind tatsächlich Kinder, die schon mal Gewalt erfahren haben. Und dort sage ich, das ist nicht der einzige, aber auch ein wichtiger Grund, dass man auf keinen Fall in der Erziehung Gewalt anwendet, weil dann einfach ein Kind lernt, okay, zu Liebe gehört das auch dazu. Oder ich habe meine Eltern gern, sie schlimme, also wird das etwas sein, wo man einfach wie muss erdulden von den Eltern, Sachen, die sich unwohl anfühlen oder die vielleicht wehtun. Und da weiss man wirklich auch, dass so Kinder einfach eher auch wieder Opfer von Gewalt werden, wenn er Gewalt auch immer, und das vielleicht auch länger nicht erkennen als Problem, weil sie denken, es gehört dazu. Mhm.
Mhm. Und würdest du empfehlen, Täterinnen dann direkt anzugehen oder sich direkt an eine Opferhilfestelle oder an die Polizei oder was auch immer zu wenden?
Ich würde auf keinen Fall den Täter oder Mutmacher oder die beschuldigte Person konfrontieren. Es passiert unhäufig. Und dort ist wirklich das Problem, das möchte ich gerne kurz ausholen, dass, oder man stellt sich vor, das Kind hat etwas gesagt, wo eindeutige Übergriffe erzählt und dann konfrontiere ich den Täter. Und meine kennen, aber wirklich kennen wird sagen, oh ja, stimmt, oh, das habe ich gemacht, ich höre auf damit, merci, hast du mir das gesagt. Ja. Das ist absurd. Wird kennen. Also jeder wird es abschreiten. Und das Problem ist, dann haben wir das Gespräch geführt. Man weiß immer noch nicht, ist, oder man hat ja oft den Anspruch, ich führe jetzt das Gespräch und hoffentlich stellt sich heraus, es stimmt gar nicht.
Ja, natürlich.
Das findet man natürlich nicht heraus, weil es wird sicher abgeschritten. Vielleicht kann es so sein, dass es nicht passiert ist, aber auch wenn es passiert ist, wird es abgeschritten. Und ich behaupte, dass man aber nach so einem Gespräch noch viel Schaden angerichtet hat. Einerseits hat man den Täter vorgewarnt, oh hoppla, das Kind redet, ich muss das Kind vielleicht noch mehr unter Druck setzen oder ihm drohen oder oh, ich muss Beweise vernichten. Vielleicht wären, was weiß ich, Fotos, Video nicht so selten, wo man dann kann, ja, vernichten kann. Auch für ein mögliches Strafverfahren ist die Person vorgewarnt, ist auch nicht gut. Und dort denke ich vor allem auch, und das habe ich sehr häufig beobachtet, auch bei den Beratungen, Begleitungen von Familien oder von Eltern, dass dann plötzlich das bröckelt mit dem, vorher haben sie dem Kind ganz klar geglaubt, haben den Täter konfrontiert. Dann hat man eine erwachsene Person, die sich sicher sehr gut vorbereitet hat, das Gespräch muss ich vielleicht mal führen, die super gut kann argumentieren, wie halt der Erwachsene versus ein Kind, das irgendwie Häppchen hat versucht, das den Eltern offen zu legen. Und dort dann beim Kind zu bleiben und zu sagen, und ich glaube gleich am Kind, obwohl jetzt das so gut das eigentlich erklärt hat, dass das alles gar nicht kann sein, das ist dann schwierig. Und darum sage ich, es gibt wie, also für mich spricht alles dagegen. Und viel eher unbedingt sich Unterstützung suchen. Und es gibt ja wirklich in der Schweiz 60 Opferhilfestellen, also egal wo man wohnt, sollte es eine in der Nähe haben. Man kann dort anrufen, man kann sich telefonisch beraten, man kann vorbeigehen, man kann zum Teil auch Mails schreiben. Also Mails kann man sicher überall, zum Teil auch anonym, so in einem Online-Formular sich Unterstützung suchen. Und es lohnt sich extrem. Und es sind wirklich Expertinnen, die dort hocken bei den Opferhilfestellen, die einem können da weiterhelfen.
Du hast unentgeltlich. Ich habe einen Link in die Show Notes, dass die Leute suchen.
Genau. Und was ich ganz wichtig finde, oder oft hat man das Gefühl, ja, Opferhilfe, das ist doch nur, wenn man wirklich schon Opfer ist, wo, oder wenn man sicher ist, da ist Gewalt vorgefallen, das ist wirklich oft bei Verdachtsfällen ganz, ganz wichtig, dass man anruft. Also viele Leute da und wirklich sagen, zum Teil auch Schulen, Institutionen, Lehrpersonen, Sozialarbeiter, die sagen, ich habe einfach so ein ungutes Gefühl. Mhm. Da kann man wirklich zusammen anschauen, okay, was hat das ungute Gefühl ausgelöst, was hat man beobachtet, was sind die Aussagen, die möglich vom Kind, und dort wirklich mal das mit der externen Person, die nicht emotional involviert ist, in dem Fall können anschauen, ist enorm hilfreich.
Ja, ich glaube, gerade die emotionale Verbindung ist sehr schwierig dann in so einem Fall.
Ja. Ja, und eben dort denke ich, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir dürfen uns dort nicht überschätzen. Also, da sage ich wirklich auch von mir, ich wäre komplett überfordert.
Ist auch noch entlastend, ehrlicherseits, zum Hören, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt das gemerkt, jetzt habe ich mir das Buch von Agota bestellt und jetzt muss das sitzen, weil es sitzt nicht. Oder?
Ja. Genau. Und das ist auch, also am Schluss vom Buch hat es kurz einen Abriss. Zu dem können wir auch ein ganzes Buch schreiben, was soll man machen, wenn das Kind wirklich etwas veräussern. Aber ich denke, von all diesen Punkten, das Wichtigste ist wirklich, nebst dem Kind glauben, ist wirklich mehr bei der Stelle sich Unterstützung suchen, die darauf spezialisiert ist.
Mhm. Ein Punkt, wo wir noch nicht darüber geredet haben, ist eigentlich sexualisierte Gewalt unter Geschwisterte. Wobei ich das immer dann das Wort Gewalt schon fast schwierig finde. Wann ist es Experimentieren, Körper kennenlernen, Grenzen testen, und ab wann ist es Gewalt?
Ja, ich finde es ein unwichtiges Thema. Weil das häufig, ich würde sagen, das ist innerhalb von dem Tabu nochmal ein Riesentabu. Es gibt sehr viele Fälle von sexualisierter Gewalt von Geschwistern, die meistens von deutlich älteren, also nicht die Geschwister, die 1-2 Jahre älter sind. Natürlich wäre auch das möglich, sondern die vielleicht 5, 6, 7, 10 Jahre älter sind. Wir haben bei der Opferhilfe wirklich viel so Fälle begleitet und wo oft die Familien, also auch die Eltern, komplett überfordert waren und wirklich, muss sagen, nicht gut reagiert haben. Wo ich denke, für viele ist das einfach, das ist so unvorstellbar. Und da ist man wirklich auch als Eltern so in einem Dilemma, oder was macht man da? Dass einfacher ist, am Opfer nicht zu glauben, als zu glauben, und nachher bricht die Familie, also, und nachher was, oder?
Ja, total. Ja, und es ist ja nicht ein Onkel, wo man noch ein bisschen weniger gern hat.
Genau, wo man wirklich noch sagen kann, wir können die Beziehung abbrechen, wir haben das eigene Kind.
Ja.
Und dort ist recht, oder sich unbedingt Hilfe suchen. Und eben sich, aber gleich sich bewusst sein, es gibt wirklich nicht so selten sexualisierte Übergriffe unter Geschwisterte. Und da kommt man auch ein Fall sein. Also gut, der ist deutlich älter gewesen. Der ist wirklich auch sehr strategisch vorgegangen als Jugendlicher mit der fast 10 Jahre jüngeren Schwester. Hat er ein Leiterli-Spiel umfunktioniert, und je nachdem, wo man war, ist es nicht zu sexualisierter Gewalt gekommen. Also dort für die Schwester ein lustiges Spiel für sehr lange Zeit, bis sie es dem Mann erzählt hat. Und du hast eben noch gefragt, ja, was ist denn gemeinsam Körper entdecken und was ist dann wirklich grenzüberschreitend? Und ich glaube, schlussendlich gelten die gleichen Regeln, finde ich, wie auch mit Fremden, also Ungeschwisterte wie unter Nicht-Geschwisterte. Oder ich meine natürlich so, Geschwisterte dürfen doktorle, also das sogenannte Körper entdecken, aber sich halt genauso an die Regeln halten von eben, es müssen beide einverstanden sein, man tut sich nichts irgendwo reinstecken, wenn jemand Stopp sagt, hört man sofort auf, man darf nicht vom anderen verlangen, dass es ein Geheimnis soll sein. Und ich finde auch dort, bei Geschwistern, finde ich so die 3-Jahres-Regeln, wenn jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, aber finde ich auch dort einen guten, ich sage mal, Richtwert, oder? Das wäre jetzt halt wenn das Kind 12 ist und die Schwester 4-jährig, dann ist es vielleicht nicht mehr so angebracht, dass sie zusammen baden. Mhm,
so ein grosses 4-Jährige
am Brütsch, weil das Machtgefühl viel zu gross ist, weil die 4-Jährige natürlich sehr viel mitmachen würde, wo vielleicht die 12-Jährige findet, und das ist jetzt lustig, das machen wir. Und dort wie nicht von Konsens kannst reden, weil gerade das Machtgefühl zu gross ist. Oder finde ich. Oder auch Döktele, oder das ist bei uns auch so, jetzt meine Kleinste ist 4, der Älteste ist 11. Ich finde eben zum Beispiel die 2, Jüngste und Älteste, die dürfen nicht zusammen Döktele. Also, würde sie vielleicht auch gar nicht wollen, aber wenn es jetzt ein Thema wäre, dann würde ich wirklich ganz klar sagen, beiden, aber vor allem am Älteren, hey, das darfst du nicht. Das glaube ich dir nicht. Es ist nicht okay, du bist zu weit weg vom Alter her von ihr.
Ja. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was noch mega wichtig ist?
Nein. Mir kommt noch so ein Beispiel sein, aus meiner Beratungstätigkeit, wo ich auch finde, das zeigt so gut auf, wieso dass ich echt das Buch geschrieben habe oder wieso dass man muss, ein Kind aufklären muss. Und zwar haben wir da mal einen Vater gehabt, der uns hat angerufen und erzählt hat, er habe zwei Töchter, 5 und 7. Und sie sind jetzt vor kurzem gezügelt. Und weil sie gezügelt sind, haben sie eine neue Babysitterin gebraucht. Also die Mädchen, also die alte Babysitterin ist wie eine Zeit weg gewohnt. Und das haben sie dann ihren Töchtern gesagt, gell, weil wir jetzt zügelt, suchen wir eine neue Babysitterin. Und da hat das Mädchen sehr schade gefunden. Und dann hat die Jüngere gesagt, ah, ist mega schade, du warst so schön gewesen mit dieser Babysitterin. Und sie hat selber auch so schön gestreichelt zwischen den Baby im Einschlafen. Und für das Mädchen, die hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gehabt, dass das irgendwie ein Übergriff ist. Es ist einfach, sie hat das etwas Schönes gefunden. Es ist auch, hat ihr auch ein schönes Gefühl gegeben. Mhm. Dort denke ich, Adrian, wie ist das so geblieben? Finde ich es einfach sehr wichtig, dass Kinder wirklich so ein Unrechtsbewusstsein haben, sie nicht automatisch. Eben gibt es bei sexualisierten Übergriffen nicht, sondern man muss ihnen sagen, du, es darf auch die liebe Babysitterin darf dich nicht an die Vulva streichen. Das darf man, ist einfach verboten. Oder wie auch immer, dass man es erklärt, je nach Alter kann man mehr ausholen, weniger ausholen. Aber finde ich enorm wichtig. Und dann wäre es vielleicht gleich. Oder jetzt hat die 5-Jährige vielleicht eben überhaupt nicht das Gefühl, dass das ein Problem war. Und irgendwann erwacht die eigene Sexualität oder hat sie vielleicht eigene sexuelle Gefühle anderen gegenüber. Und dann wird es meistens zu einem Problem. Oder dann muss man sich daran erinnern, auch eigentlich habe ich das aber in dieser Form schon mal erfahren, aber von jemandem, der das gar nicht hätte sollen sein. Also es holt ja die meisten dann gleich auch ein.
Also in der Retrospektive. Ich
habe nicht schlimm gefunden, also ist es ja kein Problem.
Ja.
Und vielleicht noch zum Schluss gleich, aber ich finde, was auch wichtig ist, so Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also ich finde, eben, Kinder aufklären ist wichtig, ja. Noch wichtiger ist, dass wir Erwachsene uns diesem Thema annehmen. Das müsste damit auseinandersetzen, eben, dass man Sachen anspricht, dass man Grenzverletzungen anspricht. Und dort möchte ich wirklich auch alle Erwachsenen, ob Eltern, Bezugspersonen, was auch immer, ermuntern, dass man das Thema aufbringt. In der Nachbarschaft, im Schutti-Verein, in der Schule, in der Musikschule, im Zirkus, im Zirkuskurs, was weiß ich. Und wirklich nachfragt, wie geht ihr mit neuer Distanz um? Was macht ihr für Prävention? Wie könnt ihr sicherstellen, dass die Kinder in der Schule geschützt sind vor sexualisierten Übergriffen der Erwachsenen? Und dort wirklich das auf das Parkett bringen. Jetzt würde sich noch sehr viel mehr in Bewegung kommen, weil man wie würde merken, oh, hoppla, vielleicht machen wir gar nicht genug oder man sollte noch mehr machen. Und wir können eben das Thema enttabuisieren.
Oder also ich nehme mal Täterinnen, Täter sind durch das auch abgeschreckt. Wenn man irgendwie vor einem Pfadilager ganz klar am Elternabend gesagt, hört, sind mir mega wichtig, könnt ihr mir sagen, wie ihr das macht mit sexualisierter Gewalt, mit im Zelt übernachten, mit Latrinengängen, bla bla bla, dann ist nur schon mal das Bewusstsein erwacht, oder ist das,
wäre das schon so sinnvoll? Nein, das finde ich ein mega wichtiger Punkt. Schlussendlich geht es ja in Prävention sexualisierter Gewalt immer darum, wie kann man die Schwelle erhöhen, dass es für Täter oder potenzielle Täter schwieriger wird, übergriffig zu werden. Und es ist nichts abschreckender als ein Umfeld, eine Familie oder Eltern, die anschauen. Und das ist genauso, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du erwähnst, dass potenzielle Täter ja sich wirklich auch überlegt, welches Kind eignet sich als Opfer oder wo komme ich vielleicht zu dem, wo ich als Täterin möchte. Und er merkt, da sind aber Eltern im Hintergrund, die wagen sich das Thema anzusprechen, die schauen an, die nehmen kein Blatt vor den Mund, die thematisieren das aktiv, dann komme ich zum Schluss, nein, das Kind, das ist zu riskant, oder? Mhm. Und ich denke, das ist so zu Ende, also man muss immer überlegen, wie kann man Schwelle erhöhen, eben auch in den Institutionen. Also Institutionen können extrem viel machen, Schulen, damit Kinder geschützt sind, damit es nicht passieren kann, dass eine Lehrperson übergriffig wird. Da gibt es ganz viele Instrumente, wo viele Schulen dran sind. Ich denke, man könnte durchaus so noch mehr machen. Oder Kitas oder andere Heime. Und das andere ist immer näher die Frage, und wie kann man möglichst die Schwelle senken, dass Betroffene Daten offenlegen können. Und das ist dann, da kommt dann die Aufklärung rein, da kommt vielleicht eine Schulsozialarbeit rein, die man installiert, damit es Ansprechpersonen gibt. Da kommt rein, dass man als Eltern den Kindern immer sagt, hey, wenn dir etwas passiert, eben, du kannst jederzeit zu mir kommen. Also es sind immer so Hürde erhöhen, Schwelle senken. Ja. Hürde erhöhen für die TäterInnen, Schwelle senken für die Betroffenen.
Mhm. Ja, und einfach immer ein bisschen hartnäckig bleiben und nachfragen. Gerade bei Kitas, wo sie manchmal sagen, wir haben einen Bereich, der abgeschlossen ist zum Wickeln, aber es sind immer zwei Personen, die müssen in der Nähe sein und so. Du musst sagen, ja, das ist einfach nicht realistisch, wenn man den Kita-Alltag kennt, dass wirklich zwei Personen dann dort sind. Also könnt ihr nicht irgendwie den Wickelbereich noch jemand anders deponieren, dass man eben nicht allein mit einem Baby gehen wickeln oder allein mit Kind aufs WC geht oder so.
Genau. Und so gibt es halt wirklich in allen Institutionen oder solchen Orten die sogenannten heiklen Situationen. Ja. Oder eigentlich alle, wo ein Kind allein ist mit einer erwachsenen Person. Und ich denke auch, wie du sagst, ganz viele von denen könnten eigentlich müssen gar nicht so weit dürfen kommen. Und dann gibt es aber natürlich Orte, wo man es nicht ausschliessen kann. Ich habe sehr lange Jahre als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. Das ist klar, oder ist ja sehr wichtig gewesen, vertrauliche Gespräche hinter geschlossener Türe. Und dort muss man sich aber wirklich überlegen, okay, was können wir aber machen, also jetzt als Schule, das im Büro von Schulsozialarbeit nicht können Übergriffe passieren. Und natürlich eben, man kann nie garantieren, es kann nicht, aber man kann einfach Hürden einbauen, so viel wie es irgend geht.
Mhm. Schön, wir haben mega viel angetönt. Ich hoffe, mega viel Mut gemacht und auch ein bisschen aufzeigt, dass wir alle da zu kämpfen haben. Auch wenn man seit vielen Jahren Expertin ist. Ja, danke vielmals.
Merci vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!